mit Xaver Forthuber.
Bei mir im Studio sind Judith Denkmeier, die Strategien für digitale Medien entwickelt. Guten Tag.
Guten Tag.
Und Robert Trappel, Kybernetiker und Spezialist für künstliche Intelligenz. Guten Tag auch Ihnen. Und wir beschäftigen uns heute mit der Macht der Algorithmen. Algorithmen sind Ablaufprogramme für Computer, nicht unbedingt nur für Computer eigentlich, aber wenn sie uns heute begegnen, dann scheinen die so etwas zu sein wie die neuen Schleusenwärter der Information. Algorithmen sind die wohlgehüteten Geheimrezepte aus den Küchen von Suchmaschinen, sozialen Medien und anderen digitalen Medien, mit denen die eruieren oder versuchen zu eruieren, was ich wahrscheinlich wissen will, was ich sicher lesen möchte, was mich noch interessieren könnte oder mit wem ich mich treffen sollte. Also, wer programmiert hier eigentlich wen? Judith Denkmeier, Sie haben eine Medienagentur geführt, waren zuletzt bei Weiß für das Corporate Development zuständig, heißt so, arbeiten jetzt an einem neuen Projekt, von dem wir vielleicht noch kurz hören werden. Was bedeutet in Ihrer Arbeit das Wort Algorithmus, wenn Sie sich das sagen hören? In welchem Zusammenhang passiert das?
Meistens passiert es im Zusammenhang mit Facebook-Algorithmus oder mit Google-Algorithmus. Und da geht es eigentlich um eine bestimmte Anzahl an Regeln, von denen man glaubt, dass man damit positive Reaktionen hervorruft bei der Zielgruppe oder von diesem eben Algorithmus und der ein bisschen definiert, was medienadäquat ist. Also wie habe ich diesen Inhalt zu erstellen, dass er unter Anführungszeichen gut angenommen wird, funktioniert.
Von der Maschine.
Von der Maschine, aber auch durch die Maschine vom Publikum, denn das Wichtigste ist letztendlich das Publikum.
Robert Trappel als Vorstand des Österreichischen Forschungsinstituts für Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, emeritierter Universitätsprofessor für künstliche Intelligenz, unter anderem an der MedUni. Wann und wie reden Sie über Algorithmen?
Also wenn ich das Wort Algorithmus höre, denke ich natürlich sofort an einen Mathematiker namens Al-Khwarizmi, den ich sicher falsch ausspreche, bitte um Entschuldigung, von dem diese grundlegende Idee stammt, dass man Verläufe, Handlungsanweisungen auch formalisieren kann. Man kann zum Beispiel, wie man einen Kuchen backt, in einen Algorithmus niederlegen und dann halt schreiben, zunächst nehme, da ich ein absoluter Unkoch bin, wird es jetzt höchstens lustig werden. Ich nehme so und so viel Mehl, ich nehme Ei und dann mische ich das. Und das kann ich in eine Abfolge, allerdings mit Verzweigungsmöglichkeiten. Wenn ich feststelle, dass schon Würmer im Mehl sind, dann gehe ich wieder an den Anfang.
Aber die Anfangssituation und das Ziel muss ich definieren, ne? Wo ich bin und wo ich hin möchte.
Ja, genau.
Über die Macht der Algorithmen werden wir heute reden, aber bevor wir uns dieser Frage widmen, möchte ich Ihnen noch jemanden vorstellen, nämlich Laurie Spiegel. Laurie Spiegel ist eine amerikanische Komponistin, die schon seit den 70er Jahren Musik mit von ihr selbst entwickelten interaktiven Computerprogrammen schreibt, auf so legendären Maschinen wie dem Epic II zum Beispiel, falls Sie so einen mal hatten. Ein intelligentes Instrument hat sie ihre Software genannt. Die Komponistin kann sich damit zum Beispiel auf Aspekte der Klangfarbe und der melodischen Struktur, die Gesamtstimmung eines Stückes konzentrieren und alle logischen Aspekte, Tonhöhe, Phrasierung, Harmonik, werden vom Algorithmus übernommen.
Thank you.
Wohlüberlegt eingesetzte Logik, schreibt die Komponistin Laurie Spiegel, steht nicht im Widerspruch zur Emotion, zu intuitiver Zugänglichkeit oder allem, was man sonst mit Musik verbindet. Hat sie recht, Robert Trappel?
Ja, sie hat ganz eindeutig recht und ich freue mich, dass ein Abteilungsleiter bei uns und Professor an der Universität Linz, Gerhard Widmer, einen ERC Advanced Grant bekommen hat, um den Zusammenhang zwischen Musik und Emotionalität zu erforschen. Also ein wichtiges Forschungsthema auch an unserem Institut.
Intelligent Instrument nennt sie das. Ist der Begriff Intelligenz da richtig verwendet für dieses Programm?
Das ist wirklich eine Definitionssache. Also Algorithmen sind meistens schon intelligent. Oh. Das heißt, sie können Leistungen, die der Mensch vollbringt, in gewissen Grenzen nachahmen. Sie können auch diese Grenzen überschreiten, indem sie viel schneller sind, als der Mensch sein kann. Und viel mehr Daten verarbeiten können in kürzerer Zeit, als wir das meistens tun können.
Intelligenz ist, wenn man dazu tanzen kann?
Tue ich mir insofern wieder schwer, als ich bei Impulstanz dieses Jahr einen Workshop anbieten werde, wenn ich hier ein Commercial einbauen darf, zum Titel Artificial Intelligence Dance. Und da werden wir uns das eine Woche lang anschauen, was man da machen kann.
Praktisch anschauen auch, denke ich. Judith Denkmeier, Sie haben gesagt, Sie sind, oder ich habe es gesagt, Sie sind Beraterin für Digital Strategies. Ist das auch eine Strategie für Digitalmedien, herauszufinden, was die logischen, automatisierbaren Aspekte sind, was die Maschine besser kann oder die künstliche Intelligenz besser kann und was die emotionalen Aspekte sind?
Auf jeden Fall. Also wir sind ja jetzt alle kleine Medienunternehmen. Jede Firma, jede Person, die jetzt publiziert, ist ja für sich ein Publisher, ein Herausgeber. Und im Journalismus gibt es immer die Frage, ist das eine Geschichte oder nicht? Ja? Und da ist sehr viel Intuition dahinter und sehr viel Erfahrung. Und man kann gewisse Dinge automatisieren. Also wenn man sich zum Beispiel BuzzFeed anschaut, BuzzFeed, die Plattform, die bekannt geworden sind mit so Listicles, wo es dann darum geht, ich weiß nicht, die 10 Fakten über Syrien, die sie noch nicht wissen, aber sich nicht fragen trauen oder, keine Ahnung, die 20 schönsten Katzengifs. Und die arbeiten sehr stark mit Datenauswertung und versuchen durch die Auswertung der Daten und durch Machine Intelligence auch rauszufinden, welche Geschichten am besten funktionieren werden. Jetzt funktioniert BuzzFeed sehr gut, aber trotzdem haben andere Medienplattformen aufgrund ihrer Erfahrung, Intuition oder auch aufgrund dessen, dass sie emotionale Geschichten machen, sehr wohl auch die großen Geschichten, weil sie halt wissen, am Algorithmus vorbei, was eine Geschichte ist. Insofern ist das auch in unserer Beratungsbranche oder überhaupt auch in der Medienbranche ein ständiges Abwägen. Was wissen wir aus Intuition heraus oder wo spüren wir die Emotion und wo wissen wir einfach, da gibt es Daten dazu, dass es funktioniert.
Gerade wenn wir die sozialen Medien hernehmen, eben gehen Sie auf BuzzFeed, gehen Sie auf Twitter. Ah ja, übrigens gehen Sie auf Twitter, #.1. das gilt dann immer als algorithmisch gesteuert, fein getuned, individuell abgestimmt auf das Konsumverhalten. Andererseits ist gerade das etwas, was uns auf einer extrem viszeralen Ebene anspricht, oder? Wie arbeiten wir da mit Algorithmen zusammen? Also was wissen die über unsere Emotionen? Die müssen ja auch was über unser Bauchgefühl wissen.
Es gibt gewisse Schlüsse, die man ziehen kann. Und da ist natürlich die Frage, wer hat diesen Algorithmus programmiert? Es gibt ja auch Algorithmen, die rassistisch sind zum Beispiel. Also gibt es von ProPublica eine schöne Studie dazu, wenn es um das Vorhersagen von Rückfallquoten von Kriminellen geht. Und insofern sind manche dieser Algorithmen treffen Aussagen über den, der sie programmiert hat. Es gibt Algorithmen, die zum Beispiel feststellen, anhand dessen, was man einkauft, ob man Mann, Frau ist, ob man, keine Ahnung, schwanger ist oder nicht, wie alt man ist und so weiter. Und dann gibt es einfach Algorithmen, die sehr banal sind und wo wir uns fragen, warum zeigt mir jetzt zum Beispiel Amazon immer wieder, keine Ahnung, ein Volksmusikstück an, das ich kaufen soll. Klar, weil ich zu Weihnachten was gekauft habe, was eigentlich gar nicht für mich war, sondern ein Geschenk. Und also perfekt sind sie noch lange nicht, sie werden aber natürlich perfekter. Auf die Emotion einzugehen, dafür braucht es einfach Dinge, die dieser Algorithmus feststellen kann und daraus Schlüsse ziehen kann. Und wenn Emotion so irrational ist, wie sie oft ist, wird es halt schwierig.
0800 226 979 ist die Telefonnummer ins Studio. Wir würden gerne wissen, wo holen Sie sich Ihre Informationen? Welche Rolle spielen klassische Medien, Internetmedien dabei? Wo stecken Ihrer Erfahrung oder Ihrer Ansicht nach Algorithmen dahinter? Wann und wo werden Ihnen solche Filtermechanismen denn bewusst? Erleben Sie das als hilfreich oder sind Sie eher skeptisch? Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen mit digitalen Medien oder fragen Sie Judith Denkmeier und Robert Trappel, wie das eigentlich genau funktioniert. Nutzen Sie die Gelegenheit 0800 226 979 oder Sie schreiben uns ein E-Mail an punkt1@orf.at. 1 wird ausgeschrieben, Punkt wird auch ausgeschrieben, punkt1@orf.at oder Sie schreiben auf Twitter unter dem Hashtag punkt1. Das hier ist The Art of Noise.
No sun, das, no sun, 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 no sun, no more, no sun, no noon, 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 no dawn, 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 no more, no sun. No proper time of day. No shade, no shade, no shade, no shine, no bird, no shade, no shade, no shade, no shine, no bird, no shade, bees, no shade, no shade, bees, no shine, no bird, no shade, bees, no shade, no shade, bees, no shine, no bird, no shade, bees, no shade, no shade, bees, no shine, no bird, no shade, bees, no shade, no shade, bees, no shine, no bird, no shade, bees, no shade, no shade, bees, no shine, no bird, no shade, bees, no shade, no shade, bees, no shine, no bird, no shade, bees, no shade, no shade, bees, no shine, no bird, no shade, bees, no shade, no shade. Speed, no shine, but no shade. Speed, no shade, but no shade. Speed, no shine, but no shade. Speed, no shade, but no shade. Speed, no shine, but no shade. Speed, no shade, but no shade. Speed, no shine, but no shade. Speed, no shade, but no shade. Speed, no shine, but no shade. Speed, no shade, but no shade. Speed, no shine. November.
Sie hören Punkt 1. Wir sprechen mit Judith Denkmeier und Robert Trappel über die Macht der Algorithmen, insbesondere was die Medienbranche oder den Medienkonsum betrifft. Erzählen Sie uns von Ihrem persönlichen Medienkonsum, analog oder digital, unter 0800 22 69 79 oder per E-Mail an punkt1@orf.at. Ein Zitat, zwei Zitate, kurze. Eine Gesellschaft ubiquitärer Medien stellt eine Gesellschaft dar, in der Macht zunehmend in den Algorithmen steckt, schreibt der amerikanische Kulturwissenschaftler Scott Lash. Und bei dem Medienphilosophen Alexander Holloway klingt das so: Die Macht residiert heutzutage in Netzwerken, Computern, Algorithmen, Informationen und Daten. Beides zitiert in einem soeben erschienenen Sammelband namens Algorithmuskulturen über die rechnerische Konstruktion der Wirklichkeit. Robert Trappel, wie sieht's aus? Haben die Algorithmen jetzt wirklich so viel Macht?
Naja, zunächst haben die Leute Macht, die die Algorithmen zusammenstellen, die Bewertungen machen, die sie einsetzen. Also ich sehe das überhaupt noch nicht so, dass Algorithmen uns dominieren. Wenn man auf Amazon etwas kauft und es wird einem ein Lied empfohlen, dann hat das ja nicht der Algorithmus von vornherein gemacht, sondern jemand, der viel verkaufen will. Der könnte ja auch ganz was anderes machen. Also ich denke, dass die Macht derzeit noch, ob das so bleibt, weiß ich nicht. Es gibt ja Hypothesen, die sagen, nein, wenn die künstliche Intelligenz sich so weiterentwickelt wird, dass sie eine Superintelligence wird, dann könnte sie auch die Welt dominieren und die Menschen als überflüssige Kreaturen abschaffen, weil die uninteressant sind. Ich glaube das zwar auch nicht in nächster Zeit, wenn das jemand glaubt, dann empfehle ich immer viel für den Tiergarten in Schönbrunn zu spendieren, wenn dann die Roboter uns besuchen kommen, damit wir schöne grüne Weiden mit gutem Essen haben.
Immer frisches Streu, ja. Aber das heißt, wir müssen jetzt, wir hätten dann jetzt ein neues Herrschaftsgefälle zwischen Menschen und von Menschen, die über Daten verfügen? Ist das etwas, worüber wir reden sollten?
Also Daten werden auf jeden Fall in den nächsten Jahren eine der wichtigsten Ressourcen sein. Ich glaube, da kann man schon davon ausgehen. Derzeit sind wir halt noch nicht in der Lage, oder die meisten von uns sind noch nicht wirklich in der Lage zu sehen, wie man diese Daten verknüpft, dass sie wirklich das damit erreichen, was die Intention dieses Algorithmus sein soll. Und von der Verknüpfung mal abgesehen, wir sind halt noch in einem Experimentierstadium. Das heißt, man muss ja eine gewisse Menge an Datenverknüpfungen haben. Derzeit haben wir kaum die Daten dafür, vor allem in Europa nicht durch den Datenschutz. Ja. Da sind die USA ein bisschen weiter vorne. Da kann man die Daten schön einkaufen. Das ist natürlich eine Kulturfrage. Bei uns wird das so schnell wahrscheinlich nicht passieren. Was wir aber auch noch nicht wissen ist, wir haben derzeit nur Annahmen, was wir damit erreichen, wenn wir dann diese Algorithmen loslassen. Und wir glauben zu wissen, was passiert. Und wir haben vorher ganz kurz gesprochen über Cambridge Analytics, die ja so gehypt werden, von wegen, sie hätten eine Wahl beeinflusst.
Also wir Daten wissen, als politisches Instrument.
Genau, ja. Und von wegen, wenn ich A mache, wird B passieren. Wenn ich A ausspiele, wird B passieren, nämlich die Person wählt XY. So leicht ist es halt noch nicht. Also wir können annehmen, dass wenn ich Aktion A setze, B passiert. Aber ob es wirklich passieren wird, erfahre ich nur in bestimmten Fällen aus den Algorithmen. Wie zum Beispiel Conversion, also das heißt, ein Kauf wird getätigt. Dann sehe ich es. Bei einer Wahl ist es ein bisschen schwieriger.
Der Herr Leubnecker hat uns angerufen, 0800 226 979. Guten Tag, Herr Leubnecker.
Ja, das ist gut. Und zwar, ich hätte vielleicht auch noch eine Anregung oder eine Frage. Wenn man den Menschen als biologischen Roboter betrachtet, muss ja der auch nach gewissen Algorithmen funktionieren. Wir sind da wohl noch weit weg. Aber wird es einmal so etwas Ähnliches geben, dass wir uns unsere Algorithmen verstehen?
Danke. Robert Trappel, das klingt nach einer Frage an Sie.
Naja, was man natürlich schon weiß, und das hat man ja auch schon in Formeln gefasst, sind sehr viele physiologische Vorgänge. Wir haben sehr vereinfacht, wenn wir eine schlechte Wurst essen, dann wird uns schlecht, dann speiben wir vielleicht. Also da können wir natürlich einen Algorithmus draus machen und schließen, wenn du nicht erbrechen willst, dann ist besser keine schlechte Wurst. Und das kann man natürlich sehr, sehr verfeinert machen bis zur Funktionsweise des menschlichen Herzens. Was man probiert, ist auch herauszufinden, welche Algorithmen sind im menschlichen Gehirn. was ja wahnsinnig kompliziert ist. Also unser Institut ist ja eines der Partner des Human Brain Projects von der Europäischen Union. Und da arbeitet man natürlich daran, was kann ich modellieren von dem, was ich bis jetzt schon weiß, was sich zwischen Nervenzellen und Gliazellen bis in gewisse Details abspielt.
Und so kommt man der Intelligenz auf die Spur, auf dem Weg.
Also auf der Intelligenz noch nicht ganz, weil es gibt ja, also die Artificial Intelligence hat zwei Ziele. Eines davon ist, das, was Leistung des Menschen ist, durch Computer nachzumachen, aber unter Umständen völlig anders, als der Mensch das macht. Und der zweite Aspekt, Modelle menschlichen Denkens und Empfindens zu machen. In diesem zweiten Aspekt bemüht man sich darum und weiß schon ein bisschen was.
Unser nächster Anrufer ist der Herr Fleischer. Guten Tag, Herr Fleischer.
Ja, grüß Sie. Ich wollte Sie nur schnell fragen, oder vielleicht kann mir einer der Herren antworten auf die Fragen, die altmodischen Fragen von Deleuze und Foucault zum Beispiel, die sich interessiert haben für die Disziplinargesellschaften, der Übergang in die Kontrollgesellschaften durch Maschinen dritter Art wie Computer und Informationsgeräten. Inwieweit diese Fortsetzung durch die von Ihnen besprochenen Algorithmen jetzt eine weitergehende Kontrolle erlauben natürlich und in welcher Form sich das soziologisch auswirken könnte.
Was fällt Ihnen beiden dazu ein? Schwierige Frage.
Haben wir das?
Naja, Kontrollgesellschaft, das ist immer die Frage und das wird gern ein bisschen vermischt. Was ist kommerziell genutzt und was wird vom Staat für Überwachungszwecke genutzt? Aha. Also so würde ich jetzt sehen. Wenn ich an die Vorratsdatenspeicherung denke, macht mir das mehr ein mulmiges Gefühl, als wenn ich an Facebook-Werbung denke. Natürlich, mehr Informationen bedeutet auch mehr abrufbare Informationen automatisch, dass auch jemand Interesse haben wird. Das heißt, an Facebook-Daten zeigt auch der Staat teilweise Interesse. Das gibt mehr Möglichkeiten und wer das nicht möchte, muss in Zukunft immer stärkere Maßnahmen setzen, dass seine Daten nicht permanent nachvollziehbar gespeichert werden. Daten auch im Sinne von Verhaltensdaten, wie welche Websites rufe ich auf, mit wem chatte ich im Facebook-Chat, welche Werbung klicke ich oder welche Suchwörter google ich. Und aus dem werden auch Profile natürlich erstellt.
Da gibt es eine Grundskepsis.
Mache ich mich dann nicht verdächtig, wenn ich das nicht speichern lasse?
Ich habe mal gehört, dass man per se verdächtig ist, wenn man, wenn ein Laptop überprüft wird an der Grenze und es befindet sich keine Pornografie auf dem Speicher. Also. Ja? Das ist quasi ein menschlicher Algorithmus, der da anscheinend bei sich, also es ist wahrscheinlich eine Urban Legend, aber es zeigt so ein bisschen, in welche Richtung das geht. Mhm. Ja? Was macht uns verdächtig und was nicht? Ich glaube, wir müssen das alle aktiv mitgestalten, aber mehr Daten, die von mehr Menschen interpretiert werden, lassen auch mehr Fehlschlüsse zu.
Aber die Ängste, die damit zusammenhängen, wie der Herr Fleischer das jetzt anhand von Foucault formuliert hat, ändert sich das? Judith Denkmeyer, Sie sind ungefähr so alt wie der Film Terminator, ein paar Jahre später. Jetzt maturiert demnächst eine Generation, die schon am Heimweg von Matrix gezeugt wurde. Mhm. Gibt es Unterschiede in der Prägung zwischen unserer Generation und der nächsten, was das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine betrifft, was die Narrative betrifft, was die Ängste betrifft, was sein könnte?
Ja, wobei ich da, muss ich gestehen, jetzt nicht die Expertin bin, wenn es um Medienpädagogik auch geht. Ich kann es nur aus meinem Umfeld ein bisschen erzählen, dass natürlich die Ängste Versagensängste oft sind, weil gerade Social Media zum Beispiel auch sehr stark Inszenierung zulässt und Inszenierung zeigt. Das heißt, viele Jugendliche sehen eine perfekte Welt der anderen und haben Angst, da nicht mithalten zu können. Ich habe verschiedene Aspekte schon von wegen Datenschutz gesehen, auf die man gerne verzichtet, weil die Erweiterung des sozialen Netzwerks und eine gewisse Beliebtheit wesentlich wichtiger ist, dass man gewisse Risiken in Kauf nimmt. Das heißt, die größten Bedenkenträger sind meistens entweder aus der Technologiebranche oder es sind Menschen, die per se mit dem Thema Überwachung sich schon auseinandergesetzt haben, auch weil sie älter sind. Jemand, der heutzutage von Rasterfahndung hört, der käme nie auf die Idee, dass das eigentlich ein unfassbarer Eingriff war, wenn man sagt, okay, wir fahnden nach bestimmten demografischen Merkmalen oder geografischen Merkmalen, weil das ist eigentlich eine Vorausverdächtigung. Bei uns ist eigentlich schon der Gedanke relativ umgekehrt. Was ist so schlimm daran, wenn man meine Internetdaten auswertet? Und das ist schon eine Altersfrage, wo man merkt, dass die Hemmschwelle auch, was ist schützenswert, eher sinkt.
Robert Trappel, mir fällt natürlich ein, wieder ein Film, das ist Her von Spike Jonze. Werden Computerprogramme mal Partner von uns werden? Können sie menschliche Partner ersetzen? Also nicht im Sinne von Puppen, die als Roboter quasi menschliche Partner ersetzen, sondern nur auf der verbal-mentalen Ebene. Wäre das denkbar? Also für mich ist der Film hochinteressant, weil er eine Entwicklung vorzeichnet, die ich mir durchaus vorstellen kann und die heute schon in weiten Bereichen möglich wäre. Mhm.
0800 226979 ist die Nummer ins Studio. Der Herr Strasser hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Strasser.
Ja, guten Tag.
Grüße Sie.
Mein Anliegen wäre, etwas mehr Psychologie in die Technik zu bringen. Nicht nur in den digitalen Bereich, sondern in die gesamte Technik. Ich besorge meinen Haushalt selber und muss mich über, ich kann es nicht anders sagen, saudumme Ingenieure ärgern, die da Geräte machen. Kürzlich habe ich eine Teekanne erworben, bei der der Plastikdeckel, wenn er heiß wird, von der Kanne hüpft. Ne? Und lauter so ein Unsinn wird da erzeugt. Und auch den Algorithmen liegt ja die Annahme zugrunde, wer es einmal getan hat, tut es wieder. Nicht? Das wird vielleicht in 50% der Fälle nach dem Wahrscheinlichkeitsgesetz zutreffen und in den anderen 50% nicht. Ne? Also es ist klar, Technikstudium ist sehr aufwendig. Die können sich nicht auch noch mit Psychologie beschäftigen. Aber fürs Verhalten sind die Psychologen zuständig. Nicht? Mit denen sollte man zusammenarbeiten.
Sind Sie Psychologe oder sind Sie Techniker?
Ich verstehe mehr von Psychologie als von Technik, aber ich kenne mich in beiden ein bisschen aus.
Gut, ja, auch das Buch, das ich am Anfang zitiert habe, heißt mit vollem Titel Algorithmuskulturen, wie Algorithmen unseren Alltag bestimmen, von Robert Seifert herausgegeben, Transkript Verlag. Robert Trappel, sind Sie jetzt auch Kulturwissenschaftler?
Nein.
Sie verlassen sich auf den technischen Zugang, beziehungsweise ja auch den biologischen Zugang, das ist ja auch eine Art Technik.
Ja, Kulturwissenschaft würde ich sagen nur peripher, es sei denn, Sie nehmen alles, was Ethik betrifft, ist im weitesten Sinne auch zur Kulturwissenschaft. Also ich habe mich eine Zeit lang beschäftigt mit dem Thema ethische Systeme für Roboter und habe dann gemeinsam mit Kollegen auch ein Buch geschrieben, A Construction Manual for Robots Ethical Systems. Müssen wir nicht, wenn Roboter in Zukunft Partner von uns sind, sei es am Arbeitsplatz, sei es privat, sei es in der Betreuung von Menschen, die einer Hilfe bedürfen, müssen die nicht ethische Prinzipien haben? Und wie kann ich diese ethischen Prinzipien wirklich einem Roboter geben? Natürlich weit über Asimov hinausgehen, der diese drei Regeln ethisch ethische Regeln für Roboter geschrieben hat, dann eine vierte dazugegeben
also
hat.
Also kurz gesagt, nichts Böses tun.
Na, das ist...
Das ist wahrscheinlich langweilig.
Das ist eine Definitionssache eben, was böse ist. Also für einen Masochisten ist etwas vielleicht ganz gut, was für einen Sadisten bösartig wäre, wenn er es erfährt. Also die Regeln sind viel komplexer. Was mir aufgefallen ist, dass man nie um das Thema Autonomie herumkommt. Also Menschen als Partner in der Interaktion mit Robotern Autonomie berücksichtigen. Und das Europäische Parlament hat erst vor kurzem, nämlich in diesem Jahr, beschlossen, Richtlinien für Zusammenleben mit Robotern und mit AI-Systemen, ist eben schon durchs Parlament durchgegangen. Und auch die Überlegung, wenn es da Weiterentwicklungen gibt, dann muss man die Idee der elektronischen Person berücksichtigen.
Was die Judith Denkmeier vorhin gesagt hat, sie stimmen der Datensammlung zu, das wird ja oft auch als Serviceleistung einfach angepriesen. Man könnte sagen, ich stimme der Datenverarbeitung zu, damit mir, weil ich vielleicht möchte, dass mir ganz gezielt Produkte präsentiert werden, die mich interessieren. Und ob man das jetzt skeptisch sieht oder ob man das als etwas Positives auch sieht, ist dann vielleicht der Generation, wir haben gesagt, vielleicht nicht nur der Generation der Nutzer und Nutzerinnen überlassen. Wie ist das bei Ihnen? 0800 226 979 oder schreiben Sie uns ein E-Mail an punkt1@orf.at. Wir hören Musik von den Gentlemen of Nuko und sprechen dann gleich weiter mit Robert Trappel und Judith Denkmeier.
Thank you.
Rudi Denkmeier und Robert Trappel unterhalten sich angeregt während der Musik. No Surprises von Radiohead war das, von deren Album Okay Computer, gespielt von den Gentlemen of Nuco, ganz ohne Computer, unplugged. Zfuß, Streichquartett und Glockenspiel. Das war aber interessant. Sie haben gerade, Judith Denkmeier, Sie haben mal bei Last FM gearbeitet. Das war eine
Play FM.
Bitte?
Play FM.
So, eine Musikplattform, die früh versucht hat, mit Algorithmen zu arbeiten.
Ja, die quasi so ein bisschen menschliche Algorithmen hatten, aber dann auch eben durchaus einen programmierten Algorithmus. Ja, ja. Und da hat sich ja gerade fest herausgestellt, dass der Herr Trappel da durchaus seinen Anteil daran hatte.
Zumindest das Institut.
Ja, zumindest das Institut. Und da ging es darum, dass einfach Musik kategorisiert wurde nach bestimmten Kriterien. Und wenn man seine Lieblingslieder, seine Lieblingsbands dort angegeben hat, hat man einen eigenen kleinen Radiosender bekommen mit Vorschlägen von Dingen, die einem wahrscheinlich auch gefallen würden. Und das fand ich ein sehr schönes Beispiel, wie man einen Algorithmus so einsetzt, dass der User wirklich was davon hat, dass er seine Daten hergibt. Und es arbeitet auch mit diesem Serendipity-Prinzip, wo es darum geht, dass man glückliche Zufälle herbeiführt, die nicht unbedingt nur 1:1 in den Algorithmus einpassen. Weil ich habe immer wieder gemerkt, da gibt es dann, wenn ich diesen Radiosender für mich höre, Dinge, die nicht 1:1 in meine Kriterien passen.
Ja.
Und ganz kurz noch zum Thema Algorithmen und Filterbubble. Es wird sehr oft im Zusammenhang mit Facebook geredet, dass wir alle in einer Filterbubble reden.
Wir haben gerade auf Twitter, schreibt gerade jemand, schon mal überlegt, dass wir viele Algorithmen durch unser Verhalten in der Filterbubble selbst gestalten, also mit den Daten, die wir ihnen zur Verfügung stellen. So, Entschuldigung.
Genau, ja. Und natürlich, wir sind menschliche Filterbubbles. Also es wird immer Dinge geben, die wir ausblenden. Und wenn ich ein Leben lang nur eine bestimmte Zeitung oder einen Teil lese, habe ich auch eine Art Filterbubble. Aber gerade dieses Serendipity-Prinzip von Algorithmen wird ja als die Lösung für alle Filterbubbles gesehen, dass ich nämlich immer wieder mal zufällige Empfehlungen über mein Verhalten hinaus bekomme, eingespült bekomme, damit ich eben nicht nur diese Scheuklappen habe, die der Algorithmus glaubt, dass ich gerne hätte.
Dass man dann immer nur Streichquartette mit Glockenspiel hört oder so,
genau,
etwas in dem Stil.
Genau, sondern zwischendurch
vielleicht
auch mal Metallica. Bitte.
Zu dem Projekt auch noch sagen, dass es nicht nur für die Benutzer von Nutzen war, was mich sehr freut zu hören, sondern auch für die Komposer. Weil die dann eine Chance hatten, plötzlich gehört zu werden. Mhm. Und wenn man wirklich Tausende hat, von denen man nur einen kurzen Track hat und nie auf die Idee kommen würde, und plötzlich denkt man sich, ja schön, der ist ja auch interessant. Wir haben also versucht, für beide Seiten was zu tun.
Und insofern war ja die Filterbubble für diese Composer eine sehr menschliche, weil natürlich die Musikredakteure in den Redaktionen beschlossen haben, was gespielt wird und was nicht. Und sie sind quasi der Serendipity-Algorithmus darüber hinaus gewesen.
Also Serendipity heißt eben Zufallsentdeckung, oder es gibt nicht wirklich ein deutsches Wort dafür, etwas, was man findet, während man eigentlich
glücklicher
was anderes
Zufall,
gesucht hat.
Genau,
glücklicher Zufall. Ja. Ja. Der Herr Schneider hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Schneider. Wäre das ein Algorithmus, der Ihnen zusagt, den Sie verwenden?
Also ich lehne das Ganze überhaupt generell ab. Ich verwende eine Suchmaschine, die bei einigen Fachmedien festgestellt worden ist, dass diese Daten nicht ausgewertet werden. Ich habe ein eigenes Programm, das diese ganzen Cookies permanent blockiert. Ich habe sämtliche Werbeblocker eingeschaltet, was geht. Ich zahle nicht einmal mehr mit Bankomat, weil ich mir diese permanente Kontrolle, ich meine nicht, weil ich was zu verbergen habe, sondern eigentlich wirklich gegen den Strich geht. Und das sollten sich viele zu Herzen nehmen.
Glauben Sie, dass Sie der Kontrolle entkommen können? Weil ich zum Beispiel bin nicht auf Facebook.
Das wird nicht sein, aber ich kann es für meine Möglichkeiten so niedrig wie möglich halten. Ich meine, ich surfe im Internet zum Beispiel mit diesem Tor-Browser, wo eigentlich meine IP-Adresse angeblich nicht weitergegeben wird und so weiter und so fort.
Gut, eine Gegenmeinung haben wir noch auf Twitter, da hat die Frau Trottler gerade geschrieben, es ist letztendlich doch jeder selbst dafür verantwortlich, ob er etwas konsumiert oder nicht. Also wir sind weiterhin, sagen wir mal, Herren und Herrinnen unseres Verhaltens. Was sagen Sie, Robert Trappel, Judith Denkmeier?
Was sagst du, Judith?
Was sage ich? Gewisse Services bieten uns einfach wahnsinnig viel Bequemlichkeit. Auf Facebook zu gehen und meine Nachrichten zu bekommen oder auf Google die Suche, die mir dann die Ergebnisse vielleicht sogar personalisiert, das ist eine Bequemlichkeit, auf die viele nicht verzichten wollen und dafür halt gewisse Konsequenzen erleben. Ihre Daten werden verwertet, meistens kommerziell, meistens nur kommerziell. Ich finde es vollkommen okay zu sagen, ich mache das nicht mit. Es ist halt mit gewissen Aufwänden verbunden. Der Tor-Browser zum Beispiel verlangsamt das Browsen auch ziemlich stark. Man muss auch dazu sagen, ich glaube, das war sogar jemand in Wien, den es an der TU erwischt hat. Der Tor-Browser wird auch per se als verdächtig eingestuft. Das heißt, Leute, die den Tor-Browser verwenden, werden auch per se schon mal speziell ausspioniert. Das ist halt immer dieses Hickhack, ja. Es gibt gewisse Interessen von gewissen Stakeholdern, wie man so schön sagt, ob das jetzt Geheimdienste, ob das staatlich, keine Ahnung, wer alle.
Oder auch nur Konzerne.
Sobald man sich in die elektronische Kommunikation begibt, gibt man automatisch Daten her. Übrigens nicht nur elektronische Kommunikation, auch wenn wir kommunizieren, geben wir ja immer Daten her. Das ist halt die Gefahr des Lebens an sich, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, jeder muss selbst wissen, wie weit er geht. Und wenn der Convenience-Faktor so hoch ist, wie bei Google und Facebook, sind halt sehr viele versucht, das zu nutzen. Es ist aber vollkommen okay zu sagen, ich mache das nicht.
Manche finden ja noch diese Targeted Ads, über die wir gesprochen haben, auf Internetseiten beängstigend, eben, dass mir aufgrund meiner bisherigen Nutzungsvorgänge gezielt meine Interessen errechnet werden und mir dann entsprechend individualisierte Werbung angezeigt wird. Ich persönlich finde das nicht so beeindruckend, wie Sie vorher gesagt haben, die schaffen es gerade mal, mir ein Produkt, das ich mir gerade gekauft habe, nochmal andrehen zu wollen und solche Sachen. Ähnlich ist es bei Online-Medien, dieses, was die ähnlichen Artikel vorschlägt, deswegen, weil ich Sie vorhin gefragt habe über die ähnlichen Musikstücke, ob das tatsächlich funktioniert. Das ist oft recht durchschaubar, das geht mit nach einer oberflächlichen Wortgleichheit oder Beschlagwortung oder was immer. Also für die Weltherrschaft werden sich diese Programme noch etwas anstrengen müssen, oder?
Ja, da fehlen definitiv noch ein paar Parameter.
Also ich habe vor kurzem gelesen, dass man jetzt auch in Hollywood überlegt, Filme durch Computerprogramme drehbuchmäßig zu optimieren, weil man weiß, wann ist sozusagen der größte Effekt, wer kommen die meisten Leute und so weiter. Der Nachteil wäre nur, dass man von Casablanca vermutlich noch immer Rick mit seiner Freundin in der untergehenden Sonne in Casablanca sitzen würde und nie diese kontroversielle, riskante, sind ja zwei Versionen gedreht worden und man hat sich dann dafür, für diese Trennung entschieden, die wäre wahrscheinlich nie gekommen. Also es wäre ein großes Risiko zu sagen, ich kann alles optimieren mit diesem Weg. Es ist wirklich das Überraschende, Erstaunliche, Unerwartete, ganz was Wichtiges, glaube ich, auch für die Akzeptanz und für den ästhetischen Genuss.
Ja, also man darf natürlich nicht vergessen, dass Filme, ja, Blockbuster-Movies halt einfach Big Business sind. Und auch der Simpson-Film zum Beispiel wurde ganz genau abgetestet und jeder Zeichentrickfilm wird ganz genau, da wird jede Szene abgetestet. Und ich glaube, gerade der Simpson-Film, da war wirklich, da wurde umgeschrieben, nachdem die Fokusgruppen gesagt haben, das und das gefällt uns nicht. Das passiert auch bei Serien, passiert auch bei Moderatoren. Immer schon, ja. Das wird immer mehr vertieft. Aber eben der Algorithmus ist immer, läuft immer Gefahr, dass da gewisse Vorurteile sich einschleichen. Ja? Und das immer wieder bei dem Thema eben rassistische Algorithmen, die einfach grundsätzlich aufgrund der Hautfarbe die Straffälligkeit oder die Rückfallquote höher einstuft. Und sowas muss man sich halt auch bewusst sein und das muss auch jemand entdecken.
Ja, wir haben auch vorher schon mit dem Anruf über das persönliche, über das Bewusstsein einfach gesprochen. Wie viel Medienkompetenz brauchen wir denn? Also Digitalmedien kommen immer so schön intuitiv daher, wenn sie gut gemacht sind, oder man spricht von Digital Native. Natives, das wäre also, dass man, wie wir vorher gesagt haben, die damit aufgewachsen sind, würden sich quasi von selbst da zurechtfinden. Wie viel Wissen braucht man denn für einen verantwortungsvollen Umgang mit Online-Medien als Konsument oder als Konsumentin? Was glauben Sie?
Ich denke, man braucht ein paar gewisse Grundfähigkeiten. Das ist nicht unbedingt Wissen im klassischen Sinne. Da geht es einmal darum, dass ich interessiert daran bin, zu erfahren, was die Quelle ist, von der ich etwas erfahre und was deren Absicht sein könnte. Also Quellenkritik sagt man dann auf der Uni dazu. Aber wenn zum Beispiel in meinem Facebook-Stream eine Nachricht von einer Seite namens impfschaden.org auftaucht, und ich bin total überrascht, dass mir dort jemand etwas erzählt, was Impfen nicht für Schäden auslöst, dann muss ich hinterfragen, wer steckt da dahinter zum Beispiel. Und das sind so Grundfähigkeiten, die mir schon einmal sehr helfen. Beim Algorithmus geht es natürlich auch darum, was für Zusammenhänge gibt es, dass ich etwas sehe. Jetzt haben wir sehr viel über Algorithmen geredet. Das, was wir meistens besprechen, wenn es um Algorithmen geht, das ist für mich nicht einmal Algorithmus, das ist Retargeting. Jemand baut ein Pixel auf einer Facebook-Seite oder auf einer Amazon-Seite ein. Ich rufe diese Seite auf und deswegen bekomme ich auf Facebook Anzeigen angezeigt. Das ist ein sehr einfacher technischer Vorgang. Das kann mir helfen, wenn ich da ein bisschen was weiß, aber das ist eigentlich ziemlich simpel. Das ist ein Matching. Ich habe A gemacht, dann passiert B auf dieser Plattform. Also ein bisschen wie Werbung an sich, Online-Werbung funktioniert, wie zum Beispiel Google-Suche funktioniert, mit welcher Technologie gearbeitet wird und vor allem auch welche Daten zum Beispiel ausgewertet werden. Beispiel eins noch am Smartphone, was Apps alles auslesen, vor allem Gratis-Apps. Das, wenn ich das weiß, dann bin ich schon mal ganz gut dabei.
Okay, also die Berechtigungen, die diesen Apps vergeben, mal durchschauen.
Was Positives ausnahmsweise über Algorithmen gesagt.
Ja, bitte.
Weil sie mir langsam schon Leitung fast personifiziert. Wir sind vor ungefähr 12 Jahren gebeten worden von einem österreichischen Online-Magazin, das ist kein Geheimnis, der Standard, weil sie das Problem hatten, dass wenn es heiße Themen gab, Tausende von Kommentaren in der Stunde kamen. Und jetzt kann man nicht alles online stellen, weil das ist juridisch riskant. Gleichzeitig, wenn man alles menschlich filtert, dann gibt es keine Diskussion mehr. Und die haben uns gefragt, gibt es eine Möglichkeit, dass ihr uns helfen könnt, indem ihr sagt, das könnt ihr bedenkenlos online stellen, das auf keinen Fall und das ist, das muss ein Mensch anschauen. Und wir haben damals ein Programm geschrieben mit Algorithmen, das heute noch im Einsatz ist. Und das ist also den Usern ermöglicht, wirklich schnell Dialoge zu führen. Ein Zusatzproblem war, seit einiger Zeit wird in den Foren immer aggressiver argumentiert. Und Google hat eine Ausschreibung gemacht und gesagt, gibt es irgendwas, was ihr da machen könnt? Und ich freue mich, dass wir das gewonnen haben, gemeinsam mit dem Standard. Wir arbeiten jetzt an einem De-Escalation-Bot. Mhm. Ist es möglich festzustellen, dass in einem Forum es immer heißer zugeht, es kann gefährlich werden und da sollte ein Moderator eingreifen und an dem arbeiten wir gerade. Also im Sinne der Benutzer ein Algorithmus, der ihr Leben erleichtern soll, der es möglich machen soll, dass man auf einer rationalen Ebene diskutieren kann.
Okay, und der Alarm ruft, wenn er Emotionen erkennt quasi, also wenn er die Menschen...
Wenn die Emotionen zu heftig,
und zu negativ,
werden.
Ja. Das kann der Algorithmus uns aus unserem Text herauslesen, so das soll er können. Gut. Ja. Ich erwische mich ja teilweise sogar auch dabei, wie ich versuche, wie ein Computer zu denken, also mich als Mensch an die Maschine anzupassen, wenn ich eine Suchanfrage formuliere zum Beispiel, dass ich weiß, okay, der Algorithmus will jetzt das und das hören, damit er mir jenes Ergebnis liefert. Judith Denkmeier, kommt Ihnen manchmal vor, dass Sie für Maschinen schreiben, journalistisch, statt für Menschen?
Manchmal passt man Formate an. Das heißt, es geht weniger darum, die Inhalte per se für Menschen zu formulieren, sondern so wie man sie dann präsentiert, optimiert man sie für die Medien. Das heißt, die Geschichte ist immer nur die Geschichte, das ist immer noch emotional, intuitiv oder hat irgendeine Relevanz. Aber wie man sie präsentiert, die Art der Präsentation, passt sich natürlich an, so wie wir gesagt haben, bestimmte Keywords sollen drin vorkommen. Oder man fügt ein Katzenfoto dazu, weil man weiß, dann wird es besser geklickt, wie es der Standard zum Beispiel auch öfter macht. Ja. Also man kann schon, man muss sich medienadäquat verhalten und das fordert halt heraus, dass man sich auch mit der Technologie beschäftigt.
Dann denken wir das jetzt mit bei unserem Medienkonsum in Zukunft. Vielen Dank Ihnen beiden fürs Kommen. Morgen geht es bei uns um die Landwirtschaft im 21. Jahrhundert. Natascha Konopitzky spricht mit dem Milchbauern Ernst Halbmeier und dem Soziologen Franz Höllinger über das Leben als Bauer und über das Bauernsterben. Danke für Ihre Anrufe und E-Mails. Entschuldigung an alle, die nicht mehr drangekommen sind. Das war Punkt 1 heute mit Barbara Kurz, Helmut Jasper, Bernhard Ortmeier, Christine Gruber und Xaver Forthuber. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.